Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Sina.
Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das wir alle gemeinsam haben. Egal, was für Themen wir zwischendurch hatten, was weiß ich, in den USA, in Kanada, Museen, Outdoor, Action, Freizeitparks. Wir alle haben irgendwas gemeinsam. Und zwar saßen wir alle irgendwann mal im Flugzeug oder waren am Flughafen und sind in die USA oder nach Kanada geflogen, also Langstrecke. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, über ja, Flüge, Reiseanmeldungen, Einreise, all die Themen, die sich da so ein bisschen drumherum ranken.
Ja, ich finde, das ist immer ein recht spannendes Thema, weil vor jedem neuen Flug stelle ich mir die Fragen auch, welche Buchungsklasse werde ich buchen? Wie ist das mit der Sitzplatzreservierung? Wie viel früher bin ich am Flughafen? Ich finde, das ist immer ein Unterschied, ob es jetzt Kurz- oder Langstrecke ist.
Oh ja. Und auch wie lange man da ist, finde ich, ne? Also gerade bei den Buchungsklassen, muss ich sagen, je kürzer ich irgendwo bin, gerade wenn ich, also wenn die Zeit vor Ort irgendwie, ich sag mal, heilig sein soll, bin ich auch geneigt, mehr Geld fürs Ticket auszugeben, damit ich eben vor Ort fitter bin und nicht so gerädert nach 18 Stunden in der Economy.
Ja, absolut. Ich habe das auch, dass ich zumindest jetzt darauf achte, was ich mir für einen Sitzplatz buche.
Ja.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich jetzt nach Kanada geflogen bin, auf dem Hinflug, da hatten wir ganz normal Economy gebucht und haben aber auch einen Sitzplatz reserviert, allerdings ohne Beinfreiheit. Also eigentlich hatte der gar nichts Besonderes, außer dass er
einfach halt, nur, dass er fest vergeben war.
Dass er fest vergeben war und weiter vorne ein bisschen war.
Ah, okay.
Also wir konnten schon ein bisschen früher aus dem Flugzeug raus.
Ja.
Aber ich muss da schon sagen, das war jetzt nicht so super sinnvoll. Aber auf dem Rückflug, also wir waren halt nach diesem Hinflug total fertig, weil wir halt, ich finde, es kommt immer darauf an, wie ist das bei den Airlines auch mit dem Abstand von Sitz zu Sitz? Es ist ja manchmal auch unterschiedlich.
Ja, ja.
Und wer sitzt vor dir und so, das weiß wir vorher nicht. Und ich hatte das dann eben, dass wir total den unangenehmen Hinflug hatten. Also es war total unbequem. Es war total anstrengend. Es waren ja 10,5 Stunden.
Genau.
Von Hamburg, dann über Frankfurt, nee, wo sind wir rüber geflogen? Über Amsterdam und dann
nach Vancouver.
Vancouver und dann ja, waren wir danach beide so, also ich und mein Vater, nein, wir brauchen nächstes Mal Beinfreiheit. Und ich bin ein kleiner Mensch von 1,61 Meter, ja. Ich bin wirklich klein, aber es geht halt nicht. Also wenn man da die ganze Zeit, und dann hatte ich halt auch noch einen Fensterplatz. Das heißt, wenn man mal aufstehen wollte, war das eben auch ein bisschen unglücklich sozusagen. Und das ist für mich jetzt mittlerweile ein Must, dass ich mir eben einfach mehr Beinfreiheit buche und dann notfalls auch bei den Notausgängen sitze.
Ja. Tatsächlich muss ich spannenderweise sagen, dass das für mich mit der Beinfreiheit eigentlich nie ein Problem war. Ich bin ja wirklich ganz viel immer aus Hamburg in die USA geflogen, immer ja auch in, oder fast immer in den Südwesten, also auch wirklich lange Flüge, so nach Phoenix, Las Vegas oder so, San Diego. Viel länger wird es dann zumindest in den USA ja kaum. Und für mich war das immer gar nicht so wichtig. Ich fand irgendwie schöner, also zum Beispiel Kardinalfehler, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Im Jumbo gab es immer bei British Airways hinten die letzten 3 oder 4 Sitzreihen, die irgendwie 2-4-2 bespült waren, wo du einfach nur zu zweit sitzen konntest hinten. Also keine dritte Person sozusagen mit im Bunde hattest, wenn du zu zweit gereist bist. Und das war mir dann irgendwie wichtiger als irgendwie Beinfreiheit oder so. Es hat aber auch einfach Nachteile. Nicht nur, dass die Leute die ganze Zeit bei dir vor dem Sitz rumstehen, wenn sie mal auf die Toilette wollen. Du bist halt auch ganz hinten. Und beim Aussteigen, nach dem Aussteigen schließt sich dann ja häufig die Einreise an. Und das ist dann natürlich echt ein Thema. Wenn du der Letzte bist, der aus dem Flugzeug rauskommt und du hast dann irgendwie, ich weiß nicht, 300 Leute vor dir, die durch die Passkontrolle wollen, dann kannst du schon ganz schön in Morse gekniffen sein, wie der Hamburger sagt. Ne? Aber ich verstehe das mit der Beinfreiheit oder eben auch mit der Bewegungsfreiheit. Und ich würde jetzt im Nachhinein sogar sagen, ich finde es gar nicht so blöd, die Idee, die du hattest, einen Sitzplatz weiter vorne zu reservieren, auch wenn er nichts Besonderes hat, einfach nur, damit du schneller aus dem Flieger raus bist.
Ja, also ich finde gerade beim Hinflug ist das vielleicht nochmal was Sinnvolles. Im Rückflug tendiere ich immer eher dazu zu sagen, okay, es ist jetzt eh egal, ich fliege gerade wieder nach Hause.
Da richtig, ich bin eh traurig.
Ja, habe in der Regel dann meistens auch den nächsten Tag noch frei oder Ahnung. Das ist dann nicht so stressig, wie wenn man einfach nur noch ankommen möchte.
Genau.
dementsprechend hatte ich das auch so gemacht. Ja, ich würde es auch nochmal so machen. Allerdings muss man dann echt immer gucken, auch bei den Preisen, wann man das auch macht. Also ich habe mir tatsächlich für den Rückflug dann so einen Timer gestellt, weil ich hatte nicht das normale Fenster von 24 Stunden vorher kann man reservieren, sondern von 30 Stunden. Das hatte ich beim Hinflug nicht bedacht.
Ja.
Das heißt, da war halt auch nicht mehr so
alle
super
Guten
viel.
Schon weg. Ja.
Genau. Also das darf man auch nicht unterschätzen, wie beliebt das ist, ne? Dass man mittlerweile sich da dann doch mal was ein oder andere zubucht. Genau wie diese Zweiersitze, die du gerade angesprochen hattest.
Ich glaube, es gibt sogar eine Airline, bei der sind das 72 Stunden. Ich müsste aber lügen. Ne? Also, und da muss man, oder 48 zumindest. Also, du musst wirklich, hast es ein guter, guter Hinweis, wirklich darauf achten, wann geht denn das eigentlich los mit dem Online-Check-In. Und ich habe es halt auch häufig gehabt, dass es dann nicht funktioniert mit dem Check-In, weil irgendwas mit dem Pass nicht ist oder so. Aber meistens kann man sich zumindest trotzdem den Sitzplatz reservieren, selbst wenn man keine Bordkarte bekommt hinterher. Und das hilft dann ja auf jeden Fall schon mal weiter. Aber ich sag mal, bevor wir jetzt alle ins Flugzeug steigen, haben wir ja zumindest die meisten von uns im Idealfall ein ESTA gemacht. Das musstest du wahrscheinlich jetzt auch machen, oder? Sogar zweimal. Einmal für Kanada und einmal für die USA. Einmal ETA und einmal ESTA.
Genau.
Wobei man das ETA, ich bin einmal mit dem Auto nach Kanada gefahren und da brauchte ich das nicht. Also bin nach Washington State geflogen, Seattle, und dann Camper gemietet und dann nach Vancouver gefahren. Es war ein Zufall, weil die Flüge günstiger waren und weil eben Feiertag in Kanada war, Nationalfeiertag, und da hatten die Camperstationen geschlossen. Ich hätte also kein Auto übernehmen können an dem nächsten Tag, und deswegen bin ich einfach in die USA geflogen. Es ist ja nicht weit, ne, von Seattle nach Vancouver. Und ich dachte, ich muss irgendwie so ein ETA machen, aber das muss man wohl nur mal, wenn man mit dem Flugzeug einreist.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass man daran denkt.
Ja, genau.
Das ist schon gut. Das Gute ist ja, dass es auch dann mit dem Reisepass verknüpft ist. Also so, dass man gar nicht mehr unbedingt zwingend diese schriftliche Bestätigung vor Ort dabei haben muss. Das hatte ich das erste Mal noch, dass ich das musste.
Ja, und ich weiß, das ist so ein bisschen wie mit dem internationalen Führerschein. Die Leute sagen, oh, man muss das ausgedruckt dabei haben. Der andere sagt, nein, das ist mit dem Pass verknüpft. Ich hatte das auch fast nie ausgedruckt dabei und es hat immer irgendwie funktioniert. Es kann natürlich mal sein, dass man das dann ausdiskutieren muss vor Ort, aber.
Ja, aber in der Regel geht das. Ich glaube, da, wo sie ein bisschen drauf geachtet haben, war während der Corona-Zeit, da hatte man das schon so, dass man das alles ausgedruckt hatte, seine ganzen Unterlagen, aber jetzt ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Nee.
Richtig, richtig. Und bei dem ESTA geht es mir zumindest immer so, dass für die USA, das hält ja 2 Jahre, und in den 2 Jahren für unbegrenzte Einreisen bis zu 90 Tagen oder so, glaube ich. Dabei ist tatsächlich einfach wichtig für mich immer, dass ich das rechtzeitig gemacht habe. Also nicht erst 48 Stunden vorher oder sowas, weil es kann halt immer sein, dass das mal irgendwie länger dauert, weil man weiß es nicht, ein Software-Update gemacht wird oder so beim Department of Homeland Security oder wer auch immer das hinterher genehmigt, und dann stehst du da und kriegst das nicht rechtzeitig. Oder tatsächlich gibt es auch Fälle, bei denen das abgelehnt wird. Manchmal, weil man aus Unachtsamkeit was Falsches angeklickt hat, und manchmal auch aus Gründen, die man vielleicht gar nicht nachvollziehen kann.
Und ja, oder aus Systemfehler oder
ähnliches. Genau. Und dann musst du ja zur Botschaft und ein Besuchervisum beantragen, wenn du trotzdem fliegen möchtest. Und das geht halt nicht innerhalb von einem Tag. Das braucht jetzt auch kein halbes Jahr, aber es ist jetzt nicht so, dass man das wirklich so schnell bekommt wie ein ESTA. Insofern ging mir das immer gut damit zu wissen, ich habe das jetzt irgendwie, was weiß ich, 1-2 Monate im Voraus gemacht oder so.
Ja, absolut. Ich hatte das auch sehr früh gemacht. Bei meinem Vater wurde das auch zuerst so pending gesetzt, also tatsächlich gar nicht gleich beantwortet. Bei mir war direkt "is approved".
Ja.
Und dann lässt das einen einfach schon komisch fühlen.
Ja, so, da werden die Füße ganz kribbelig. Ja. Das war, oh ja.
Allein dafür würde ich es auch machen, also viel früher. Also mindestens eigentlich 2 Wochen vorher würde ich es machen. Einfach für das Gefühl, dass da alles sicher ist und alles durchgeht.
Und auch da ist ja so, also es fallen immer noch Leute darauf rein, das klingt jetzt so abwertend, aber es gibt viele Anbieter, die sehr viel Geld für das ESTA nehmen, die dir irgendwie 100, 150 Euro oder so abknöpfen, so Drittanbieter, sage ich mal, die das dann in deinen Namen machen. Und es ist immer unklar, ob sie am Ende wirklich eingereicht werden und wie sie eingereicht werden. Da also nach der offiziellen Seite googeln und die auch wirklich benutzen. Oder eben, wenn man jetzt bei euch bucht, bin ich mir ziemlich sicher, bekommt man den Link auch ganz convenient einfach vorgesetzt, dass man nur draufklicken muss. Es endet immer auf .gov, also all die staatlichen Seiten in den USA enden mit .gov am Ende. Und das ist dann irgendwas mit DHS oder Custom Border Patrol oder sowas. Aber das, wenn man das googelt, findet man das relativ schnell, sieht aber eben auch ganz viel von diesen schwarzen Schafen, die dann sehr gerne das Geld nehmen.
Ja, das ist ein total wichtiger Ansatz, weil ich hatte das tatsächlich auch, dass ich gegoogelt habe, weil ich dachte mir, ach, ich kannte das von früher noch, als ich das erste Mal in die USA eingereist bin. Da gab es diese Fake-Anbieter in dem Sinne noch gar nicht so enorm. Da habe ich halt gegoogelt und tatsächlich ist das unter den ersten Suchergebnissen. Das ist gar nicht mal so, dass das Offizielle das Erste ist.
Richtig.
Da muss man wirklich aufpassen. Also ich hatte mich nämlich auch mal durchgeklickt, weil es sieht eigentlich auch sehr ähnlich aus. Und dann hast du da am Ende irgendwie 70 Dollar oder so. Ja. Und das ist echt, da muss man sehr aufpassen.
Anders als die staatlichen Stellen kann man, also wenn man jetzt Google benutzt, wie wahrscheinlich 99% von uns, steht da immer sponsored oder nicht sponsored bei den Suchergebnissen. Und die staatliche Seite, im Regelfall gibt die kein Geld für Werbung bei Google aus. Ne? Also keine Behörde in den USA würde dafür Geld bezahlen, bei Google besser gerankt zu werden. Aber die privaten Anbieter tun das natürlich. Das heißt, die, die dann oben stehen, wenn da sponsored hinterstehen, dann kann man schon mal höllenruhig werden, dass das Links sind, die eben zu einem Anbieter führen, der sich das leisten kann, Werbung zu machen. Und das ist meistens nicht mit Steuergeld dann gemacht. Ne?
Nee, absolut nicht.
Und dann haben wir schon gesagt, so im Flieger selber, kommt ja immer ganz drauf an, was man fliegt, wenn ich jetzt über Weihnachten nach Hause fliege zum Beispiel. Ich bin, glaube ich, 4 Tage in Deutschland. Da fliege ich Business, weil ich einfach sonst zu Hause überhaupt nichts von der Zeit habe, weil ich so durch bin nach so einem langen Flug in Economy, dass ich dann überhaupt nichts genießen könnte. Und das dafür ist es dann zu kurz und zu wichtig. Und das meinte ich mit, wie lange man vor Ort ist und was man vor Ort machen möchte. Für den Urlaub bin ich aber, glaube ich, immer Economy geflogen und manchmal mit mehr Beinabstand, manchmal nicht. Und das auch eigentlich ohne Probleme und würde zumindest, wenn ich sage, boah, ich mache lieber einmal mehr Urlaub und habe das Geld über, quasi ein zweites Mal Urlaub zu machen, das wahrscheinlich auch immer wieder so machen.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Es hat auch wirklich viel damit zu tun, wie lange hast du vor Ort.
Genau.
Und wann fliegt man vielleicht auch, zu welcher Uhrzeit.
Ja. Und ich schlafe halt immer gut. Also das ist total egal. Also ich schlafe auch im Sitzen. Das ist so eine Bundeswehrhinterlassenschaft. Also sobald das anfängt, so ein bisschen zu wackeln, fühle ich mich wie so ein Kind im Kinderwagen, was geschaukelt wird. Und sage so, hervorragend, gute Nacht. Und dann wache ich halt auch erst nach 10 Stunden wieder auf. Insofern habe ich
dann auch nichts auszustehen. Das ist sehr beneidenswert, muss ich sagen. Ja. Dann würde ich mir auch nur noch, dann würde ich gar nichts mehr extra buchen, glaube ich.
Ja. Und was ich sonst im Flieger halt immer mache, ist einfach zu gucken, dass ich ausreichend versorgt bin mit Snacks. Ich bin so eine Snack-Person, ich muss die ganze Zeit irgendwie was essen. Und meistens bietet die Airline mir nicht ausreichend zu essen. Und gegebenenfalls halt auch am Flughafen, auch wenn das teuer ist, nochmal ein paar Flaschen Wasser kaufen. Weil gerade finde ich bei den Flügen, wo du eben viel aufrecht sitzen musst und dich nicht so viel bewegen kannst, weil die Sitze irgendwie ein bisschen enger sind, finde ich einfach viel zu trinken ganz, ganz wichtig. Und bei viel Trinken mache ich tatsächlich so 3-4 Liter über so einen Flug, sind für mich nichts Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Trinken ist super wichtig. Und so ein Side-Fact nebenbei, auch Sonnenschutz ist sehr wichtig.
Ja.
Cremt euch ein. Nein, wirklich, weil die Strahlung da oben einfach, man unterschätzt das vielleicht, aber es ist wirklich nicht ohne.
Ja.
Und ja, eincremen und trinken, sehr, sehr wichtig, weil man sehr leicht dehydriert da.
Und vorher was bei Netflix runterladen.
Ja.
Falls mir das im Flieger nicht gefällt, was mir da vorgesetzt wird.
Ja, das hatte ich tatsächlich auch bei dem Entertainment-Programm von einer Airline, die ich jetzt natürlich nicht erwähnen werde. Aber
ich habe es fast jedes Mal. Es interessiert mich einfach nicht, was da so kommt.
Nee.
Und dann denke ich mir, ich habe mir jetzt sogar für den letzten Flug so YouTube Premium geholt, weil ich tatsächlich mehr YouTube als Netflix gucke, dass ich mir da normale YouTube-Shows auch runterladen kann. Und das geht irgendwie mit diesem normalen YouTube halt nicht, sondern nur mit dem Bezahl-Account. Und nicht mit so einem Probemonat zumindest, kommt man zumindest gut hin und zurück im Urlaub. Wenn man jetzt nicht länger als 4 Wochen unterwegs ist, kann man mal so einen Gratis-Monat mitnehmen, habe ich mir gedacht. Und konnte dann zumindest mal die YouTube-Sachen weitergucken im Flieger.
Ja, und immer aufladen, alles vorher, ne? Ich bin ja immer, also auch in Hotels, auch wenn man weiterfliegt oder so, immer alles aufladen.
Und eine Powerbank kann auch nicht schaden, ne?
Nee, weil du weißt nie, was es für einen Anschluss gibt im Flugzeug. Ja. Also ob es jetzt ein normaler USB-Anschluss ist oder, keine Ahnung, das weiß man einfach nicht. Oder ob es eine Steckdose gibt. Manchmal gibt es ja auch die, ne, für US-Stecker oder so.
Genau, oder dann fliegst du mit British Airways und hast auf einmal so einen britischen Stecker oder sowas. Ne?
Genau, also das ist mir alles schon passiert.
Ja. Und tatsächlich, gerade wenn man das Handy für so vieles braucht, mit Bordkarten drauf und so weiter, wäre das blöd, wenn das auf einmal ausgeht, wenn man das denn braucht. Insofern, ja,
Gerade auch
kann ich nur
Navigation,
unterstreichen. Oh ja,
total
oh,
wichtig.
vom Mietwagenschalter ins Hotel oder so. Es gibt nichts Schlimmeres, als das dann nach so einem langen Flug mit Karte und Kompass machen zu müssen, ne?
Absolut. Also solche Sachen klar. Und wie wir auch schon mal in einer anderen Folge angeteasert haben, dass man halt einfach natürlich gucken muss mit Vertrag,
Genau.
dass der Handyvertrag
Auch
irgendwie da
funktioniert.
ist.
Richtig. Aber ich sag mal, wenn wir dann irgendwann gelandet sind, müssen wir ja aussteigen. Und ich finde das immer ganz spannend zu beobachten. Bin jetzt ja in den letzten 2, 3 Jahren notgedrungenermaßen viel innerhalb der USA geflogen. Denn eben wahrscheinlich mit über 90% Amerikanern in den Flugzeugen oder in den USA wohnenden Menschen. Und der Unterschied zu Deutschen ist wirklich spannend. Beim Einsteigen, beim Aussteigen, die Ruhe und Gelassenheit, mit der Amerikaner das machen, ist wirklich total erfrischend. Da drängelt sich kaum einer vom Gate. Manche Airlines haben wirklich so auch rigoros irgendwie 8, 9, 10 verschiedene oder diese Boarding-Klassen oder wie auch immer das heißt, dass dann auch tatsächlich nur die Leute aufstehen, die dann aufgerufen werden. Das habe ich so in Deutschland vorher nicht wahrgenommen. Da stand schon gefühlt das ganze Flugzeug in Reih und Glied und war hektisch, damit der Sitzplatz nicht weggenommen wird, wenn man denn jetzt einsteigt und man nicht der Erste war.
Generell, also dieses Unbehagen, was viele von unseren deutschen Mitmenschen, ich muss sagen, ich selber manchmal auch haben, wenn es manche Sachen zu lange dauern in unserer Sicht oder irgendwas sich komisch vorkommt. Also zum Beispiel, als ich noch Flugbegleiterin war, ich habe das ja auch ein Jahr gemacht, habe ich auch mal alles mitbekommen. Und es ist teilweise wirklich, naja, also viele wissen das ja auch gar nicht, wie lange Dinge dauern können, ne? So ein
Richtig.
Tankvorgang dauert super lange von einem
Ja.
Flugzeug. Man kann auch super lange auf welche warten, dass es einfach nicht so viele Maschinen gibt, ne?
Genau.
Also das zum Beispiel sowas oder man muss halt auf viele Signale warten, bevor man überhaupt die Türen öffnen darf, ne?
Ja.
Und das ist immer lustig. Also einige wollen natürlich, ich kann es nachvollziehen, man will einfach nur noch raus, wenn man, gerade auch wenn man ankommt.
Ja, natürlich. Man saß ja auch lange, man irgendwie, das geht alles los und so. Aber tatsächlich auch beim Aussteigen ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Ich bin letzte Woche aus Mexiko zurückgekommen. Und die Leute steigen der Reihe nach aus. Also von vorne nach hinten. Da steht keiner vor im Gang, drängelt keiner vorher. Sagen, oh nein, geh du bitte zuerst. Und dann holen sie in aller Ruhe das Gepäck oben raus. Und schon so, dass denn ich sag mal, der restdeutsche Seele in mir schon unruhig wird und sagt, so, jetzt könnt ihr euch aber auch mal ein bisschen beeilen. Wir sind halt doch sehr auf Effizienz getrimmt. Das sieht man auch, wenn eine Supermarktkasse aufmacht oder so, was dann passiert, eine neue. Und da sind die Amerikaner einfach sehr gesitteter und die Kanadier sind ja noch viel krasser, was das angeht, weil sie einfach noch viel höflicher und zurückhaltender sind als die Amerikaner. Aber ich finde das tatsächlich ganz angenehm und ich bin mir auch sicher, es dauert hinterher nicht länger, wenn
Nein,
man das ohne
absolut
Stress
nicht.
macht. Es geht einem nur besser damit.
Ja, auch einem selbst, ne? Und dann hat man halt nicht diesen Koffer im Rücken schon gefühlt oder
Genau.
keine Ahnung, man sitzt da schon so quer irgendwie oder ne? So halb am Aufstehen, halb am Sitzen. Das ist halt tatsächlich so oft so. Das
Ich
ist
hatte
wirklich
jetzt die
ganz.
Situation, dass ein Flieger, also der Flieger, mit dem ich gekommen bin, wirklich viel zu spät war, irgendwie 2,5 Stunden oder sowas. Und es waren welche also mein Anschlussflug war weg. Für mich war eh klar, der Drops ist gelutscht denn an dem Tag. Aber es gab eben noch welche, die ihren Flug wirklich knapp hätten schaffen können. Und da haben die Flugbegleiter gesagt, so, wir möchten alle bitten, sitzen zu bleiben, bis auf die, die einen Anschlussflug haben, den sie noch wirklich erwischen können. Und die können dann als Erste nach vorne und als Erste raus. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und ich habe mir so gedacht, das hätte in Deutschland nie funktioniert, weil jeder sage, nee, jetzt will ich aber auch zuerst raus. Sieht ja keiner, ob ich einen Anschlussflug habe oder nicht, weil es ja keiner kontrolliert. Und wär dann halt das ganze Flugzeug zuerst draußen gewesen. Und muss ich schon sagen, das fand ich beeindruckend.
Ja, ist dann doch ein anderer Appell, den da viele haben, ne? Kann ich verstehen.
Ja, aber dann geht es meistens ja zur Einreise irgendwie, ne? Und dann steht man da in einer langen Schlange. Meistens teilt sich das ja irgendwie zwischen, ich sag mal, Staatsbürgern und permanenten, wie sagt man denn, Residents, ne? Also Green Card in den USA, wie auch immer das in Kanada heißt, das Pendant. Also eben Leute, die da wirklich fest wohnen, nicht nur mit dem Visum oder nicht als Touristen da sind. Und auf der anderen Seite sind die normalen Visumsinhaber und die Touristen. Und ich habe das einmal in den USA gehabt, aber eben verstärkt in Kanada, dass es bei der Einreise so automatische Terminals gibt, wo du das einfach quasi selbst machst und dann am Ende nur so einen kleinen Ausdruck mit so einer Art Screenshot drauf bekommst von deinem Gesicht. Fast wie im Polizeirevier sah das aus, nur dass ich nicht so eine Nummer gehalten habe. Und damit gehst du dann nur noch irgendwie zu so einem Typen, zeigst ihm das und der sagt, ja, ja, passt, und dann gehst du weiter, ne?
Ja, und das, finde ich, nimmt immer auch extrem viel Stress,
ja,
und Wartezeit ab. Vor allem hat man dann irgendwie auch das Gefühl, dass das einfach funktioniert. Also genau. Ich finde schon dieses Gefühl, wenn da dieser Zettel rauskommt und du weißt, okay, ja, das hat jetzt geklappt, und du hattest nicht erstmal diesen Moment, vor einer Person zu, ja, stehen, die dir dann Fragen stellt, und dann,
genau,
ne, dann das ist einfach angenehmer.
Tatsächlich machen sich da mehr Leute drüber Gedanken, über dieses Fragenstellen, als mir irgendwie klar war. Also ich höre das immer wieder. Ich habe da nie so wirklich drüber nachgedacht, weil ich immer dachte, ich habe ja eh nichts zu verheimlichen oder was soll er mich schon fragen, dass die manchmal ein bisschen mehr aggro rüberkommen, als sie in Wirklichkeit sind, liegt vielleicht irgendwie am Job und an der Masse an Menschen, die Leute sehen, und da hat halt auch nicht jeder immer einen guten Tag, auch wenn ich mir das wünschen würde, aber ich denke mir immer so, wie es in den Wald hineinschallt oder wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus, ne? Also wenn ich irgendwie freundlich und mit dem Lächeln bin, dann kann ich da auch gut drüber hinweglächeln, dass da jemand mal einen schlechten Tag hat, ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, viele haben halt dann dieses Problem mit der Neutralität, ja, weil die Leute natürlich sehr, die sind halt einfach nicht darauf gepolt, da jetzt mit dir Witze zu machen in dem Moment. Dann, genau, geht es halt eher darum, schnell und effizient da durchzukommen.
Richtig. Und ja, auch wirklich zu screenen. Also es hat ja einen Hintergrund. Du möchtest ja einfach gucken, ist jetzt im Regelfall natürlich bei dem 0815-Touristen weniger einschlägig, aber du möchtest ja trotzdem gucken, führt er was im Schilde oder nicht, und wie reagieren die auf Druck. Also wenn ich da jetzt einfach mal ein bisschen harscher auftrete, was macht das mit der Person und wie reagiert die? Das ist ja irgendwie Teil der Aufgabe, ne?
Ja, absolut. Kann man auch verstehen, dass sie da dann einfach ein bisschen genauer hinschauen.
Ja, ja. Ich habe das immer mal wieder gehabt, dass die Leute, also wenn man Esther macht und es hält 2 Jahre, ist ja klar, dass spätestens bei der zweiten Einreise das Hotel, was drin steht in dem Esther, nicht mehr das ist, wo ich die erste Nacht verbringe. Das ist ja, ergibt sich ja irgendwie aus der Art und Weise, wie das angelegt ist. Aber tatsächlich habe ich auch schon gehabt, dass sich für das Esther, was ich neu beantragt habe, sich das Hotel irgendwie geändert hat, aus was für Gründen auch immer, dass ich also nicht in dem Hotel war, was da steht, und da bin ich auch mal gefragt worden, so, also da bleibst du, ich sage, nee, da bleibe ich nicht, da wollte ich die erste Nacht bleiben, das wurde aber storniert, das heißt, ich bin jetzt hier und da die erste Nacht, man muss das vorher nicht ändern oder so im Esther, ne? Es ist total okay, wenn man das, sollte jemand fragen, dem das bei der Einreise sagt, da gibt es auch überhaupt nichts dran auszusetzen, solange man dann weiß, wo das neue Hotel ist.
Ja, das ist ja auch allgemein, wird das alles gar nicht so eng gesehen, wie man denkt, ne?
Genau.
Man kann ja auch viel Unknown angeben, tatsächlich. Richtig. Wenn man viele Dinge noch nicht weiß, kann man ja, genau, einfach sagen, ja, ist noch nicht bekannt.
Richtig.
Und das ist ja auch völlig okay.
Genau, genau. Es gibt jetzt ja neuerdings für die Einreise so eine App, Mobile Passport Control heißt die, MPC, zumindest für die USA, wo man eben bestimmte Schritte des Einreiseprozesses schon vorher machen kann. Und jetzt gerade, als ich aus Mexiko zurückgekommen bin, wollte ich das gerne ausprobieren, einfach weil ich natürlich trotzdem einreisen musste in die USA, anders als aus Kanada. In Kanada, das wird mit den USA zusammen als einen Reisemarkt sozusagen betrachtet. Da wird man im Regelfall keine Passkontrolle zwischen den USA und Kanada vorfinden, zumindest nicht mit Flugzeugen. Auf dem Landweg ist das anders. Aber wenn du eben mit dem Flugzeug kommst, ist das meistens nicht so, dass du irgendwie deinen Pass zeigen musst. Aber es ging nicht bei mir. Also diese Mobile Passport Control funktionierte nicht. Aus Mexiko muss man ganz normal durch die Immigration gehen, wie eben aus Europa kommend auch. Aber ich habe ja ein Visum und kein Esther. Und diese App gilt halt nur oder geht nur, wenn du entweder eine Green Card hast oder eben mit Esther einreist. Für alles, was dazwischen ist, also jedes andere Visum von diesen 800.000 Visumsarten, die es gibt, die würden damit nicht funktionieren, weil da notwendig ist, dass du mit dem Officer ein Gespräch führst, sage ich mal, über die, ja, was auch immer dein Visum am Ende rechtfertigt. Meistens ist es genauso schnell getan wie bei der Esther-Einreise. Das heißt, ich werde auch keine anderen Sachen gefragt, abgesehen davon, dass er nicht fragt, ob ich zum Urlaub komme, sondern sagt dann am Ende willkommen zu Hause oder sowas. Aber möchte so, ja, wohnst du da noch? Keine Ahnung, arbeitest du da noch? Und das war dann alles irgendwie. Es hat tatsächlich irgendwie 2 Minuten gedauert und die Schlange war auch leer. Ich bin aber auch um 23 Uhr oder so gelandet in Dallas-Fort Worth. Und Dallas hat eh den Ruf, einer der schnellsten Flughäfen mit der besten Immigration zu sein, die man so in den USA ansteuern könnte. Ich stand aber auch schon mal in New York oder San Francisco, ich müsste lügen, gefühlt 4 Stunden oder so an. Ne? Und da soll die App natürlich helfen. Man scannt dann seinen Pass ein, ne, und gibt ein paar Informationen an und kann dann durch eine andere Schlange gehen, wo man eben nicht mehr mit allem anderen, mit dem Pöbel, sag ich mal, anstehen muss, sondern eben dann ein bisschen bevorzugt behandelt durchgehen kann.
Ist ja auch super praktisch. Man weiß ja auch nie, wer da vor einem ist. Ne? Genau. Also viele kommen ja auch mit Fragen.
Ja.
Und dann kann sich das schon mal ganz schön in die Länge ziehen.
Richtig. Und manchmal hat man das dann auch, gerade wenn man dann hinten saß im Flieger, stehen dann irgendwie 80 Leute vor dir und dann kamen noch 2 andere Flugzeuge an, die gerade noch dastehen. Und dann ist diese Wartehalle voll. Ne? Es gibt, um das zu beschleunigen, ja das Global Entry Programm. Weiß nicht, ob du das kennst. Da kannst du so eine Art Vorprüfung machen, wo du auch wirklich vorher zur Polizei musst, mit dem Führungszeugnis und keine Ahnung was. Und damit kann man dann eben auch durch so eine Art Fastlane sozusagen gehen.
Habe ich auch schon mal von gehört. Aber ich fand es bisher eigentlich immer recht erträglich. Deswegen, aber ich bin auch noch nicht, ich bin vermutlich nicht ganz so oft unterwegs wie du.
Ich habe den Vorteil, dass ich im Zweifelsfall immer sagen kann, also das ist nicht ausgedacht, also dass ich Behindi bin, und da sind die Amerikaner und Kanadier eh groß. Das heißt, wenn ich wirklich sage nach so einem langen Flug, ich kann jetzt hier nicht noch 4 Stunden stehen, dann ist überhaupt gar kein Thema. Dann nimmt dich irgendwer an die Hand von den Leuten und bringt dich irgendwo an die Schlange, dass du eben nicht so lange stehen musst. Und das war im Zweifelsfall dann immer meine Rettung, wenn ich wirklich gesagt habe, das geht irgendwie besser. Aber ja, das Global Entry, ich habe das beantragt vor einem Jahr oder so. Das Problem ist allerdings, für jemanden, der in den USA lebt, ist das schwierig, weil du zur ersten Prüfungsinstanz in Deutschland zur Bundespolizei musst. Mhm. Das heißt, ich musste nach Deutschland fliegen, um diese Prüfung zu machen, diese erste, bevor das überhaupt in den USA bearbeitet wird. Und das ist natürlich irgendwie, also guck erst mal, ob ich das Weihnachten schaffe, aber ob die Bundespolizei da Weihnachten Bock drauf hat, in Hamburg am Flughafen zur Hochreisezeit, gucke ich mir mal an. Danach ist das dann irgendwann in der Tat eine wirkliche große Ersparnis an Zeit.
Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht.
Und ich glaube, würde sich das auch lohnen. Für 5 Jahre irgendwie, ich müsste lügen, $120 oder sowas, also ist überschaubar.
Ja, das geht.
Für 5 Jahre und das ist wirklich okay. Ja.
Das ist dann bei den Flugpreisen auch nichts mehr, ne? Was man noch drauf zahlt. So.
Also zumindest nicht, wenn du häufiger das machst. Wenn du einmal im Jahr reist, würde ich sagen, ist es irgendwie. Also muss man vielleicht auch die Mühe nicht machen mit extra. Also weil du musst einmal, wenn du also die Vorprüfung in Deutschland gemacht hast, bei der nächsten Einreise in die USA musst du ein Interview machen. Ich meine, wenn du hier wohnst, ist es was anderes. Dann kannst du einen Interviewtermin vereinbaren. Aber wenn du das natürlich nicht kannst, musst du das direkt nach der Einreise machen. Und das musst du dann halt auch erstmal wissen und das dann natürlich auch noch machen. Das heißt, du musst, nachdem du dann eingereist bist, gibt es so Interview Standorte sozusagen, wo du dann einfach hingehen kannst und mit einem von den Officers nochmal deine Bewerbung durchgehst sozusagen, bis der dann sagt, ja, ist okay, wird dann akzeptiert oder nicht.
Ja, es lohnt sich vermutlich wirklich nur für Menschen, die viel geschäftlich reisen oder ja einfach gerne, also sehr oft in den Urlaub fahren. Ne?
Richtig. Und dann war es das am Ende auch schon. Ne? Auf dem Rückweg hätte ich fast gesagt, ist das dasselbe Spiel, nur andersrum. Wüsste nicht, ob ich auf dem Rückweg, abgesehen jetzt von der Sitzplatzauswahl, wo wir schon drüber gesprochen haben, irgendwas anderes mache als auf dem Hinflug. Glaub nicht. Also nur, dass ich natürlich kein Esther brauche oder so, weil ich ja irgendwie in Deutschland eh einreisen dürfte.
Nee, also im Hinflug macht man ja immer noch viel, was mache ich bei der Reise? Das kann man sehr gut nutzen, um sehr viel zu planen, wenn man fliegt. Aber ich finde, auf dem Rückflug will man einfach nur noch ankommen.
Ja, richtig.
Und das ist ja dann in der Regel auch unkomplizierter alles.
Genau. Ja, wollen wir es denn dabei bewenden lassen?
Ja, würde ich doch sagen, ne?
Super. Dann wünschen wir euch das nächste Mal auf jeden Fall einen guten Flug. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.